gerade ein bisschen gar lang, weil noch Landsgemeinde war und der Gottesdienst letzte Woche ausgefallen ist. So umso mehr freue ich mich, wieder da zu sein, euch zu sehen. Schön sind ihr da. Wenn in einem Land eine Dürrezeit herrscht, dann wäre es besser, wenn man keine Kartoffeln pflanzt. Also zumindest dann, wenn man erwartet, dass es eine Ernte geben wird. Aber genau das hat dieser südafrikanische Farmer Angus Buchan gemacht in der Zeit anfangs der 80er Jahre, als das Wetterphänomen El Niño in Südafrika eine große Dürrezeit gewirkt hat. Er hat Kartoffeln gepflanzt und er hat sich schon bei den Farmern erkundigt und gesagt, was macht ihr? Die haben gesagt, wir machen nichts. Wir werden einfach ohne Einkommen auskommen. Er hat auch Wissenschaftler gefragt und die haben gesagt, keine Chance. Aber Angus hat Kartoffeln gepflanzt. Und er hat Kartoffeln deshalb gepflanzt, weil er gebetet hat. Und er hat gebetet und er hat im Gebet zu dieser Zeit Jesus bereits mehrere Male auf übernatürliche Art und Weise wirken gesehen und erlebt. Und deshalb hat er den Glauben gehabt, dass dieser Eindruck, den er da hatte, nämlich eben Kartoffeln zu pflanzen, die Antwort Gottes war auf sein Gebet, auf das verzweifelte Gebet eines Farmers, der um sein Jahreseinkommen ringt. Aber Angus ist weitergegangen. Angus hat kurz darauf in Durban, einer Stadt in Südafrika, ein großes Stadion gemietet, das Kings Park Stadion. Dort haben damals ungefähr 12.000 Leute Platz gehabt. Er hat das gemietet und er hat eine Gebetsversammlung initiiert und hat die Leute eingeladen, kommt, wir beten, wir rufen Gott an für unsere Situation. Und die Leute, sie sind gekommen. Und in dieser Gebetsversammlung hat Angus die Farmer, die dabei gewesen sind, und es waren vor allem auch Farmfamilien, hat er ermutigt, geht und pflanzt Kartoffeln. Er ist da sehr mutig vorwärts gegangen. Und sie hatten eine tolle Gebetszeit. Angus hat die Leute, das Stadion war beinahe voll, hat die Leute geleitet nach 2. Chronik 7, Vers 14, wo es heißt, wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt und betet, dann werde ich vom Himmel her hören und das Land heilen. War eine tolle Gebetszeit. Aber der Moment der Wahrheit für Angus, der kam an diesem Tag, als Ernte war. Und er hatte Erntearbeiter bestellt. Aber Kartoffeln, die wachsen ja in der Ernte, in der Erde, oder? Und man sieht sie nicht. Das Einzige, was man sieht, sind Stauden. Und als Angus die Kartoffeln gepflanzt hat, sind die Stauden auch gekommen. Sie sind gewachsen bis zu einem gewissen Punkt. Und dann Stopp. Und dann sind sie langsam lahm geworden, haben sich auf den Boden gelegt und sind dort still und heimlich vor sich hin verdorrt. Dürrezeit. Und am Erntetag, als Angus mit seinem Vorarbeiter, ein Mann aus dem Zulu-Volk, auf diesem Acker stand, sieht er das, alles tot. Es ist einfach alles tot. Das hat er aber schon gewusst. Und wahrscheinlich hat ihn die Frage schon länger bewegt. Wird, wenn alles tot ist auf der Oberfläche, kann es überhaupt möglich sein, dass unten noch Leben ist? Und auch diesen Morgen war diese Frage natürlich da. Und Angus und sein Vorarbeiter haben sich dann den Mut genommen und haben begonnen, an verschiedenen Orten im Acker so ein bisschen Probe zu graben. Gibt es überhaupt Kartoffeln? Und sie haben da gegraben, sie haben dort gegraben, sie haben hier gegraben und hier auch noch. Und es gab Kartoffeln. Es gab viele Kartoffeln. Und die Kartoffeln waren so groß wie noch nie. Die Ernte war riesig dieses Jahr für Angus. Und natürlich war die Freude genauso Gott hat ein Wunder getan. Wow, oder? Er hat seinen Arm bewegt. Er hat gewirkt. Angus sagt seither immer wieder, unser Glaube soll sein wie diese Kartoffeln. Er bewirkt unsichtbar Dinge. Es passiert unsichtbar. Und tatsächlich ist es so, wenn Gott seinen Arm bewegt, sehen wir nicht immer, manchmal bemerken wir etwas davon, aber dann sehen wir nicht immer, dass Gott jetzt eben eingreift und handelt und wirkt. Aber was wir immer sehen, ist das Resultat. Das sehen wir immer. Und über das möchte ich heute predigen. Da bewegte Gott seinen Arm. Und ich lese den Text, den ich ausgesucht habe, aus 5. Mose, Kapitel 7, die Verse 17 bis 19. 5. Mose 7, 17 bis 19. Wenn du in deinem Herzen sagst, diese Nationen sind größer als ich, wie könnte ich sie vertreiben? Fürchte dich nicht vor ihnen. Denk doch daran, was der Herr dein Gott dem Pharao und allen Ägyptern angetan hat, an die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen, und an die Zeichen und die Wunder und die starke Hand und den ausgestreckten Arm, womit der Herr dein Gott dich herausgeführt hat. Ebenso wird der Herr dein Gott an all den Völkern tun, vor denen du dich fürchtest. Erstens, erinnere dich an Gottes Wirken. Wenn wir so im Allgemeinen die Ereignisse der Weltgeschichte verfolgen, gibt es meistens wenig Grund, dass wir dadurch ermutigt werden. Meistens ist es eher umgekehrt, wir werden entmutigt. Und gerade für uns, die wir glauben und die wir an Gott glauben, gibt es immer wieder diese Situationen, wo wir denken, was können wir tun? Da ist eine Entwicklung, da ist etwas, was passiert. Wir würden gerne eingreifen, wir würden gerne etwas machen, weil es uns plagt oder weil wir denken, das ist nicht richtig, diese Richtung, die es geht. Und wir fühlen uns dann oft so machtlos. Ich habe vor wenigen Wochen, das war in meinen Ferien, eine Dokumentation gesehen über Triggerwarnungen. Also da geht es um verschiedene Themen, es geht um sexueller oder rassistischer Missbrauch, aber eben auch gegenüber der Gruppe von der ganzen Gender Community, aber auch gegenüber handicapierten Personen. Und jetzt sind Bestrebungen im Gang, dass man Vorlesungen an der Universität oder an der Hochschule oder Bücher oder Filme eben mit Warnungen versieht, wenn im Inhalt irgendeins dieser Thema vielleicht ein bisschen kontrovers behandelt wird und bei einer betroffenen Person so eine Rückkopplung zum Trauma, das sie vielleicht selber erlebt hat, eben auslösen könnte. Triggerwarnungen in den Büchern und Filmen und den Vorlesungen und so weiter. Ganz ähnlich wie wir das haben heute bei den Zigaretten, wo auf jeder Schachtel steht, Rauchen ist tödlich, oder? Also Warnungen. Und eigentlich tönt das ja ganz gut. Das ist Rücksicht gegenüber Schwächeren vielleicht oder gegenüber Verletzten. Aber ich habe dann in Wikipedia gelesen und in Wikipedia hat es zu diesem Artikel Triggerwarnung, hat es einen Untertitel, wo es heißt Kritik. Und in dieser Kritik wird angeführt, dass Triggerwarnungen, dass die Gefahr besteht, dass Triggerwarnungen eben auch zu einer Art Zensur führen. Also ganz ähnlich wie zum Beispiel Political Correctness auch. Also dass man gesagt bekommt, was man sehen darf oder was man sagen darf oder was man hören soll und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich stimme dem eigentlich zu, die Gefahr von Zensur besteht. Aber was mich eigentlich mehr mag, weil im Grunde genommen ist das ja ein kleines Problem, oder? Aber was mich mehr mag, ist, dass durch solche Dinge eine neue Art von Moral etabliert wird. Den Menschen, den Gesellschaften wird eine Art Moral gelehrt und diese Art von Moral funktioniert nur über Gesetz. Das darfst du nicht. Und sie ersetzt, und das ist das, was mich ein bisschen belastet, sage ich mal, oder wehtut, sie ersetzt die guten biblischen Werte, die eigentlich in die Freiheit führen. Und ich habe mich gefragt, als ich auch das gesehen habe, und ich frage mich das immer wieder, ob es tatsächlich vielleicht so ist, wie ich den Titel hier gelesen habe in einem Artikel, wo es heißt, ist Gott in Europa ein Auslaufmodell? Ist es vielleicht tatsächlich so? Können wir nicht mehr Gemeinde bauen? Wird es schwieriger und schwieriger, Menschen zu Jesus zu führen und mit ihm in Kontakt zu bringen? In unserem Bibeltext haben wir das Volk Gottes, das vor einer Situation steht, die unmöglich scheint für sie. Sie stehen vor der Grenze zum verheißenen Land Israel. Und Mose sagt ihnen, wenn ihr das Land da anschaut, dann, wo diese Völker drin sind, die alle größer und stärker seid als ihr. Und das ist diese unmögliche Situation. Sie sollten dieses Land einnehmen, in dem Völker leben, die größer und stärker sind. Und was Mose dem Volk jetzt sagt in diesem Text, das sagt Gott auch uns. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ganz egal, was für eine Entwicklung gerade geht oder was für Veränderungen passieren, auch in Richtungen, die uns vielleicht nicht gefallen. Fürchte dich nicht, auch vor Dingen, die für uns vielleicht ganz neu sind und wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Fürchte dich nicht. Warum? Jesus lebt in dir. Jesus lebt in dir und in mir und in dir und in dir. Jesus lebt in uns. Lasst uns das bewusst werden. Und wenn Gott uns so nah ist, dann rechnen wir doch damit, dass es für ihn eine Kleinigkeit ist, auch seinen Arm zu bewegen. Und wenn Gott seinen Arm bewegt, dann verändert sich etwas, dann passiert etwas. Und er macht das gründlich, radikal auch. Da ist Macht dahinter. Ja, logisch, ist ja Gott, oder? Ist ja logisch, ist ja Gott. Es ist ganz spannend zu sehen, dieser Begriff, Gott bewegt seinen Arm, haben wir in der Bibel praktisch nur, fast ausschließlich, im Zusammenhang mit diesem Auszug aus Ägypten. Und auch das ist kein Wunder. Warum? Weil es genau diese Phase ist, in der Wunder über Wunder über Wunder über Wunder über Wunder passiert. Zuerst bei der Berufung von Mose, dann bei den 10 Plagen und dann den Auszug, wie Gott versorgt, wie Gott schützt, wie Gott nährt, wie Gott wiederherstellt, schaut und so weiter. Wunder über Wunder über Wunder. Wenn Gott seinen Arm bewegt, dann passiert etwas. Aber das ist nicht nur und einzig und allein, dass Gott seinen Arm bewegt hat für diesen Auszug aus Ägypten. Denn genau das sagt uns hier jetzt Vers 19. Ebenso werde ich diese Völker vor dir vertreiben. Gott wirkt weiter. Und wir wissen, er hat das getan. Aber er hat das noch einmal getan. Auch später wieder hat er für sein Volk eingegriffen und hat gewirkt. Und das tut er auch im Neuen Testament. Und das tut er in der Gemeinde und das macht er noch immer. Er ist noch immer derselbe Gott, der heute wirkt. Auch für uns. Und er tut das nicht nur bei Ereignissen, in denen er die Geschichte wieder in die Hand nimmt und quasi diese heilsgeschichtlichen Momente bringt. Wir lesen dann in der Bibel, als die Zeit erfüllt war. Das sind die heilsgeschichtlichen Momente. Sondern er tut das auch sonst. Und zwar tut er es dann, 2. Chronik 7, Vers 14, wenn sein Volk über dem sein Name genannt ist, sich demütigt und betet, dann wird er vom Himmel her hören und das Land wieder heilen. Und ganz ein ähnliches Programm, so ein Schritteprogramm, finden wir hier in unserem Text auch. Und es beginnt aber noch mit einem interessanten, spannenden Schritt. Denn zuerst sagt Gott im Vers 17 ist es, denke ich, darum denk daran, was Gott für Wunder getan hat. Vergiss nicht. Und ich möchte dich fragen, was hat Gott für dich getan? Hat er Wunder getan? Hat er in dein Leben eingegriffen? Hast du das erlebt, wie er Dinge verändert hat? Oder wie du in eine neue Freiheit gekommen bist? Oder erinnerst du dich zurück in die 70er Jahre? Die Zeit spielt keine große Rolle. Weil als dem Zeitpunkt, als Mose das seinem Volk sagt, ist der Auszug aus Ägypten ungefähr 38 Jahre vorbei. Wie war das in den 70er Jahren? Erinnert ihr euch? Die Älteren? Billy Graham in der Schweiz. Wow, da ging etwas ab, oder? Oder später die nachkommenden Evangelisten, Parzani oder wie sie alle heißen, Pals und so weiter. Oder erinnert ihr euch an die Jugendbewegungen, die es damals gab? OM. Wer war bei OM? Wer ist von OM beeinflusst, oder? Wer war bei Jugend mit deiner, oder ist bei Jugend mit deiner Mission? Wer kennt Campus für Christus? Gibt es solche Leute, die sich noch erinnern an diese Aktion von Campus für Christus, Aktion Neues Leben? Hat etwas verändert? Die Leute haben sich bekehrt. Erinnert ihr euch an New Life? An diese wilden Jungen? Bist du? Super, oder? Als von Walzenhausen diese Jungen überall ausgeströmt sind und Einsätze gemacht haben in den Städten und in den Dörfern. Und Menschen haben sich auf der Straße für Jesus entschieden. Wenn Gott will, kann er ohne Probleme. Erinnern wir uns an das, was er getan hat. Und ich denke, es ist ganz klar, um was es hier geht. Wenn wir uns erinnern, dass Gott wirklich schon geholfen hat, eingegriffen hat, dann fällt es uns eben auch leichter, zu denken, zu glauben, er tut es noch einmal. Und das bringt mich zu zweitens, bewege Gottes Arm oder bringe Gottes Arm in Bewegung. Und diesen Glauben, den wir durch das Erinnern an das, was Gott tut und tun kann, vielleicht wiederfinden, den wollen wir jetzt einsetzen und ganz praktisch umsetzen. Natürlich unter seiner Gnade. Und wir gehen diesen zweiten Schritt und wir beten. Vielleicht hast du sehr aufmerksam zugehört und vielleicht ist dir aufgefallen, in diesem Text steht nichts von Gebet. In diesen drei Versen, die ich gelesen habe. Das stimmt. Aber in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 7, sagt Gott zu Mose, aus welchem Grund er diesen Auszug macht. Und er sagt, schau Mose, ich habe gesehen, dem Volk geht es schlecht. Ich habe das Elend des Volkes gesehen, heißt es. Und ich habe ihr Schreien gehört. Das Volk hat zu Gott geschrien. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich möchte nicht in Sklaverei leben. Aber wenn du geschlagen wirst von einem Aufseher, dann kannst du nichts anderes tun, als zu Gott schreien, hilf, schaff Gerechtigkeit, schütze meine Würde, wenigstens noch ein bisschen. Wenn du arbeiten musst bis zum Umfallen und nichts davon hast, Tag aus, Tag ein, dann verstehe ich, wenn man schreit, man kann nur noch zu Gott rufen. Und auch wenn das jetzt ein bisschen emotional tönt, natürlich sind Schreie zu Gott Gebete. Und um das geht es. Ich verstehe das Volk Israel, dass es geschrien hat. Was ich manchmal eher ein bisschen schwieriger finde, ist die Frage, wie viel persönliche Not braucht es für dich oder für mich, für uns? bis wir zu Gott schreien. Und ich möchte uns alle ermutigen, beginnt vorher, ruft vorher zu Gott, bittet vorher, betet vorher, bevor die Not da ist, bevor sie groß ist, bevor sie uns erdrückt, bevor wir nicht mehr ein- und auswissen. Ich möchte uns alle ermutigen, mach Gebet zu einem Lebensstil. Denn es ist Gnade, dass wir zu Gott rufen können und er hören will und auch antworten möchte. Es ist Gnade. Und das können wir tun. Es kostet uns nicht viel. Das kann ein stummer Schrei sein. Es gibt ein Lied, ich weiß nicht, ob wir das hier schon gesungen haben, von Noel Richards. Jedes Gebet ist eine mächtige Waffe, singen wir dort. Oder singen wir da. Und ich glaube tatsächlich, das ist so. Jedes Gebet ist eine mächtige Waffe. Und die Waffe ist die, dass wir als kleine, schwache, einfache, fehlerhafte Menschen die Möglichkeit haben, zu Gott zu rufen oder Gott zu bitten und er auf unser Gebet vielleicht seinen Arm bewegt. Vielleicht seinen Arm bewegt. Und ich kann euch sagen, wenn ihr solche Dinge erlebt habt, und ich habe solche Dinge erlebt, die haben Einfluss auf Nationen gehabt. Gott hört Gebet. Ich habe das, solche Dinge schon erzählt, von meinen Einsätzen auch. Aber wenn man solche Dinge erlebt und man nimmt sich wahr und weiß ganz genau, ich bin nur ein Mensch, schwach, fehlerhaft und alles, und manchmal auch ein bisschen egoistisch oder vielleicht auch etwas mehr als ein bisschen, und Gott hört auf mein Gebet. Dieser lebendige, allmächtige, große Gott, er hört auf mein Gebet. Und es passiert etwas. Es passiert mächtige Dinge. Das löst etwas in einem aus. Ehrfurcht. Das löst Power. Irgendwo denkt man, wow, was hat Gott uns hier für eine Macht in die Hand gegeben im Gebet? Und gerade wenn wir Gemeindebau betreiben wollen, wenn wir die Gemeinde zum Blühen bringen wollen, wenn wir die Botschaft Jesu von der Versöhnung mit Gott zu den Menschen bringen wollen, gerade dann passiert es eben auch, dass wir Gegenwind erleben. Und dass wir deshalb das Gebet auch brauchen. Und ich denke, wir sind in so einer Gegenwindphase als Gemeinde. Und die hat schon länger begonnen. Und ich realisiere das immer dann, wenn ich sehe, dass scheinbar ganz normale, alltägliche Dinge gerade bei uns in der Gemeinde sich beginnen zu häufen. Krankheiten als Beispiel, schwierige Situationen im Berufsleben als Beispiel und so weiter. Und das dann ganz speziell sich auch überträgt oder zeigt im Leben von uns, der Gemeindeleitung. Und dann beginne ich hellhörig zu werden. Denn dann denke ich, da ist etwas im Gang, was wir unbedingt durch das Gebet durchtragen müssen. Und das tun wir. Und wir versuchen das. Und dann kommt Corona. Und auch da gab es Herausforderungen. Und das Gebet hat immer wieder geholfen. Auch gerade das Gemeindegebet hat geholfen, auch mir wieder gute oder tolle Ideen zu finden, wie wir gewisse Vorschriften handhaben können. Es war ein Vorrecht. Aber wir sind da so durchgekommen. Jetzt ist Corona praktisch vorbei. Wir sehen dann, wie es im Herbst aussieht. Aber im Moment ist es gut. Und wir können wieder vorwärts gehen. Und sofort haben wir im Gemeindegebet auch begonnen zu beten für die Kinder. Wir hatten 2 oder 3 Abende, in denen wir fast nur für die Kinder gebetet haben. Und haben gesehen, wie Gott sofort Dinge bewirkt. Letzten Donnerstag im Gebetsabend habe ich gesagt, unter der Rubrik Danke, wir haben heute keine Gebetserhörung. Mir fällt keine ein. Aber meistens haben wir welche. Und das haben die Leute, die da gewesen sind, dann auch nicht so stehen gelassen. Es sind dann schon noch 1, 2, 3 Gebetserhörungen bekannt geworden. Gott erhört Gebete. und er trägt uns durch. Und dann haben wir im Gemeindegebet realisiert, es gibt Leute in unserer Gemeinde, die haben jetzt Operationen, und zwar mehrere, und schwierige Situationen zum Teil. Etwas haben wir gehört. Gott trägt durch. Wir haben gebetet dafür. So tragen wir auch die Gemeinde. So tragen wir miteinander, gegenseitig auch. Gott hilft und Gott schenkt, dass es gut gelungen ist. Aber Widerstand oder Gegenwind kann auch auf der theologischen Ebene passieren. Und ich möchte erklären, was ich damit meine. Wir als Gemeinde, jeder von uns hat eine ganz einzigartige Persönlichkeit, hat eine eigene Identität und hat auch einen ganz speziellen Ort, in dem er eigentlich geistliche Nahrung am meisten zu sich genommen hat oder die ihn am meisten geprägt hat. Und so sind wir ganz vielfältig hier in der Gemeinde. Und es gibt Leute, die hatten das Vorrecht, die sind in einer FEG bereits aufgewachsen, haben FEG-Theologie als Muttermilch eingenommen und so weiter. Und dann gibt es andere Leute, die kommen mit dem Hintergrund vielleicht aus konservativen, fundamentalistischen Gemeinden, die gibt es in verschiedener Prägung, haben wir hier in der Region. Und dann gibt es andere Leute, die kommen aus der Landeskirche. Vielleicht Reformierte haben wir. Oder Katholische haben wir. Und zwischendurch haben wir auch Leute mit orthodoxem Hintergrund. Wir haben das. Haben wir bei uns in der Gemeinde. Aber wir haben auch ganz andere Leute. Da gibt es Menschen, die haben so eingesogen mit der Muttermilch vielleicht so eine neue Art von charismatischer Theologie. Zum Beispiel in der Hauskirchen- oder Jüngerschaftsbewegung haben wir. Wir haben selbstverständlich Leute mit dem Hintergrund aus charismatischen Gemeinden. Wir haben auch Leute aus der Pfimi, ganz traditionell. Und natürlich gibt es auch Leute mit dem Hintergrund der Heilsarmee. Selbstverständlich haben wir. Eine tolle Gemeindebewegung. Und vielleicht gibt es sogar solche, die vom ICF herkommen. Haben wir. Und es gibt natürlich auch Leute, die aus der Chrishona kommen. Genau, was habe ich vergessen? Die Brüdergemeinde. Haben wir. Wir sind ganz vielfältig. Und das prägt uns theologisch. Und ja, Theologien können fehlerhaft sein, Fehler haben, aber vieles davon ist biblisch sehr gut begründbar, fast immer. Was uns zur Gemeinde macht, ist nicht unsere Vielfalt, das schmückt unsere Gemeinde. Aber was uns zur Gemeinde macht, ist einzig und allein Jesus. Einzig und allein Jesus. Und die Beziehung, die wir zu Jesus Christus haben. Und dass wir dort an einem ganz bestimmten Punkt, vielleicht wissentlich, vielleicht ist es auch irgendwo einem Prozess gewesen, Jesus unsere Sünden übergeben haben. Und von dort weg Freiheit von der Sünde erlebt haben. Das ist es, was uns zur Gemeinde macht. Und er ist das Haupt. Gegenwind entsteht oder kann nun dadurch entstehen, dass jemand mit irgendeinem Hintergrund, das kann hier sein oder hier oder hier oder hier, das ist ganz egal, welcher Hintergrund da ist, aufsteht und sagt, ich habe die richtige Theologie. 100%. Und das allein ist nicht das Problem, weil seine Theologie ist sicher gut. Das Problem kommt dann, wenn er sagt, und ihr müsst dasselbe glauben wie ich. Dann gibt es ein Problem. Weil dann hat der Anspruch, dass die anderen dasselbe glauben. Und das ist eine Herausforderung. Und das akzeptiere ich nicht als Pastor. Das akzeptieren auch wir nicht, dieser Absolutheitsanspruch als Gemeindeleitung. Das ist Gegenwind. Das baut nicht, sondern das trennt. Denn genau so entstehen die Spaltungen in Gemeinden. genauso, wenn jemand kommt, egal aus welcher Richtung, und sagt, ich weiß jetzt, was die Bibel wirklich sagt, 100% richtig. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 30, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen und sie werden euch falsche Dinge lehren und Jünger oder wollen Jünger hinter sich her abziehen. Lass dich nicht abziehen. Lass dich nicht abziehen. Es ist das Gebet, das uns hier durchtragen kann. Und es ist die Ausrichtung auf Jesus, der uns alle befreit und erlöst hat, die wir eine Beziehung mit ihm haben und mit ihm in dieser lebendigen Beziehung stehen. Genau, Jesus alleine, oder? Und es ist sein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, der uns eint. Und der Auftrag ist klar, wir haben das im Leitbild definiert. Es geht darum, dass wir die Botschaft der Erlösung dem Menschen bringen. Um das geht es. Und durch solche Gegenwindsituationen, durch solche Schwierigkeiten kann uns das Gebet tragen und kann uns helfen und kann uns hier einen Weg bahnen. Drittens, dein Gebet schafft neue Möglichkeiten. Es ist also wichtig, dass wir beten. Aber ich glaube, das haben wir bereits verstanden. Egal, ob das da zu Hause ist, alleine, ob das in Teams ist, in den Hauskreisen, in den Gebetstreffen am Donnerstagabend oder auch am Sonntagmorgen. Ich freue mich jeden Sonntag, wenn ich nach hinten gehe vor dem Gottesdienst und dort schon eine Schar versammelt ist zum Gebet. Ist ganz toll. Wir brauchen das. Eben gerade auch wegen Gegenwindsituationen. Im Gebet tragen wir Gemeinde und tragen wir das Wort. Wir bereiten dem Wort oder der Botschaft Jesus den Weg. Wir als Gemeinde, wir können uns vielleicht hier so als Körperschaft sehen, oder? Aber das Gebet, das ist wie ein Fluss, das uns trägt und vor allem zuerst einmal schützt. Das Gebet schützt uns als Gemeinde. Es ist ein Schutz für uns. Und es hält uns auch auf der Spur. Aber es schafft uns auch Möglichkeiten, wenn der Fluss des Gebetes breit genug ist, dann trägt es die Gemeinde vorwärts. Ist er zu schmal, dann kommt vom Pastor der Aufruf, bitte betet mir. Hier können wir Verbreiterung schaffen durch das Gebet. Und das wollen wir, wir brauchen das. Denn dadurch entstehen auch neue Möglichkeiten. Und Gott kann, ich habe das gesagt, und Gott will. Und Gott macht manchmal auch an der Gemeinde vorbei. Ferien, Zeit, um Fernsehen zu schauen. Per Zufall habe ich am 13. April bin ich auf ein Musical gestoßen im Fernseher. Die Passion hat das geheißen. Die Passion. Und auf eine ganz moderne Art mit lauter bekannter Schauspieler und Sänger haben sie das Kreuzesgeschehen von Jesus Christus nachgespielt. Haben dazu gesungen, das ist halt ein Musical, oder? Und 2,91 Millionen Menschen haben das gesehen am Fernseher. Die Passionsgeschichte, nicht verkirchlicht. Am ehesten waren Freikirchen beteiligt. Sehr vieles war, auch wenn es ganz modern interpretiert worden ist, war total biblisch. Und durch dieses Musical geführt, hat niemand anders als Moderator und Sprecher als Thomas Gottschalk selber. Ja, es waren lauter Leute in diesem Kaliber. Und mich hat gefreut, als dieser Thomas Gottschalk nach der Kreuzigung, ich habe nicht das Ganze gesehen, ich habe da zu spät eingeschaltet, als er nach der Kreuzigung gesagt hat, die Bibel geht jetzt so weiter, dass sie sagt, Jesus ist vom Tode auferstanden. Einige glauben das, andere glauben das nicht. Und ich habe gedacht, okay, das macht er ziemlich neutral, ich denke, das ist weise. Und dann geht das Musical weiter. Was kommt? Jesus als Auferstandener. Hoch oben, nicht mehr auf der Bühne, hoch oben auf einem Hochhaus steht er und er singt, häng dich an mich. 2,91 Millionen Zuschauer. Gott kann. Oder denken wir an das Adonir-Musical, das gerade stattgefunden hat in Wesen. Ist einfach genial. Diese Möglichkeiten. Der Saal war voll, habe ich gehört. Super, oder? Leute hören eine biblische Geschichte auf eine Art und Weise, der sie gerne zuhören. Die Freude macht. So können Menschen wirklich wieder Worte der Wahrheit finden, können Nahrung finden, können zurückfinden auch zu den Werten der Bibel. Gott will das, Gott führt das und er kann und er macht es auch. Solche Möglichkeiten gibt es und er schafft das. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann gibt es einen Bereich, der mich ganz besonders bewegt im Moment und für den ich schon seit einiger Zeit bete und wo ich denke, die große Frage, Jesus, was möchtest du, dass wir als Gemeinde tun? Der Kanton Glarus hat vor, ich glaube es gerade ungefähr ein Jahr her, den Zuschlag erhalten für das eidgenössische Schwingfest. 2025 kommen ungefähr 40.000 Menschen zu diesem Schwingfest. Was sollen wir tun? Wie können wir, oder können wir überhaupt, solche Menschen erreichen? Was können wir tun? Ich habe ein paar Ideen, auch aus dem Gebet. Aber vielleicht hast du auch Ideen. Herzlich willkommen. Denn Gott schafft und möchte neue Möglichkeiten schaffen. Aber die Frage ist auch das, haben wir die Kraft als Gemeinde, dann wirklich etwas zu tun? Ist die Gebetsunterstützung, ist sie da? Und so möchte ich eigentlich mit einem ganz kurzen Abschnitt schließen heute Morgen aus unserer Nationalhymne. Dann kann ich alle Schuld auf die Nationalhymne schieben. Dort steht, und wir singen, betet, freie Schweizer, betet. Wir singen das, oder? Also ich kann die Nationalhymne so nicht singen, aber wir singen das, wenn wir diese Nationalhymne singen. Betet, freie Schweizer, betet. Denn wenn wir beten, dann bewegt Gott seinen Arm. Und er greift in unsere Wirklichkeit ein. Und er verändert Dinge. Und er hilft, er stärkt, er macht Dinge möglich. Wir haben einen lebendigen Gott. Er kann und er will. Amen.